komme zur Predigt und die ist aus den Sprüchen, Kapitel 6. Und ja, es sind viele Sprüche da. Man kann natürlich Gottes Wort, die Bibel, grundsätzlich als alte Sprüche abtun, aber das tut nicht gut, denn damit tut man auch Gott ab. Hier in Sprüche 6, da habe ich im Wesentlichen 3 Punkte und 2 geben einen Vergleich mit Tieren. Und der 3. Punkt ist so schlimm, dass der nicht mehr mit Tieren vergleichbar ist. Aber es ist nicht so schlecht. Es ist hier, was in Theorie hier gesehen wird. Theorie heißt Sehen, kommt vom Sehen. Das soll auch in die Praxis hinüberwachsen. Und ich komme dann gleich zum 1. Punkt, aber davor bete ich noch. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz und unser Herz geradezu für dein Wort. Und das heißt nicht nur unser Gefühl, sondern auch unseren Willen und unseren Verstand. Amen. Erster Punkt ist, Bürgen geht schlecht. Ich lese die ersten 5 Verse aus Sprüche 6. Da steht, mein Sohn, wenn du Bürge wirst für deinen Nächsten und hast deinen Handschlag für einen Fremden gegeben, dann bist du durch die Rede deines Mundes gebunden und mit den Worten deines Mundes gefangen. So tu doch Folgendes, mein Sohn, und rette dich, wenn du deinem Nächsten in die Hände gefallen bist. Eile, dränge, bestürme ihn, lass deine Augen nicht schlafen und deine Augenlider nicht schlummern. Rette dich wie ein Reh von der Hand des Jägers und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelfängers. Das ist irgendwas Praktisches. Da hat ein junger Mann einen Kredit aufgenommen und er hat sich Sachen davon gekauft und die Hälfte des Kredits hat er seinem Kollegen gegeben. Der hat ihm versprochen, ja, ich helfe dir dann mit dem Zurückzahlen und dann Ende Jahr kriege ich sowieso Bausparvertrag und so weiter und so weiter. Und dann hat er die Hälfte vom Kredit gekriegt. Und nach 3 Monaten war der junge Mann nicht mehr fähig, die Kreditzinsen zu tilgen, also die zurückzuzahlen der Bank. Und die hat dann gedroht. Ja, das war dumm, denn sein Kollege hat ihm, ja, 1-2 Monate hat er ihm etwas überwiesen, aber dann nicht mehr. Und da war er im Prinzip am Ende. Und ich habe ihm gesagt, du sollst helfen, wenn du es kannst. Wenn du das Geld hast, ja, dann sollst du helfen, das ist christlich. Aber wenn du das Geld nicht hast, dann ist es blöd, wenn du das tust. Naja, Gott warnt hier in diesen ersten 5 Versen nicht grundsätzlich davor, Bürge zu sein. Wenn wir heiraten und allerdings auch, wenn wir zusammen leben, dann ist das schon wie ein Vertrag, dann ist man schon zusammen, dann haftet man schon füreinander. Das ist so. Das ist Recht. Und wenn der eine nicht mehr zahlen kann oder will, dann haftet eben der andere, auch wenn er nicht durch einen offiziellen Bund mit ihm verbunden ist. Tja. Bürgen heißt so viel wie garantieren. Und hier warnt Gott, dass man das bei Fremden eben nicht tut. Du kannst einem Fremden auch nicht vertrauen. Du kannst ihm nicht etwas für ihn garantieren. Ist schon bei engen Vertrauten ist es schwierig, aber bei Fremden gar nicht. Wenn du Geld leihst, nur so, dass du nicht bankrott gehst, wenn du es nicht zurückbekommst. Wenn du irgendwo investierst, musst du damit rechnen, dass die Investition daneben geht, dass du nichts davon hast. Also du darfst dich auch so nicht gefährden. Wenn du einen Kredit aufnimmst, musst du damit rechnen, dass du in die Hände der Bank fällst. Das ist so. Das Wort Kredit kommt aus dem Lateinischen credere, heißt Vertrauen, Glauben. Credo heißt ich glaube. Steckst du gutgläubig in einer Bürgschaft mit jemand, dem du nicht wirklich vertrauen kannst, dann versuche da rauszukommen. So wie ein Reh aus der Falle des Jägers. Versuch rauszukommen. Das ist das, was Gott sagt. Wenn du jemand nicht wirklich vertrauen kannst, dann versuch aus dieser finanziellen Bindung rauszukommen. Oder du musst damit rechnen, dass du in der Falle bist. Ja, das ist doch etwas Praktisches. Theorie und Praxis. Gottes Wort ist nicht nur theoretisch, es ist auch sehr praktisch. Und zum Schluss die Frage bezüglich Bürgen. Das geht schlecht. Die Frage, wer würde denn für mich eigentlich bürgen, wenn er mein Herz kennen täte? Das können wir uns alle fragen. Ich komme zum zweiten Punkt. Faul sein geht nicht. Das ist Vers 8 bis 11. Und da steht, geh zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und lerne. Obwohl sie kein Gebieter, Aufseher oder Herrn hat, bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen vom Schlaf? Ja, schlaf noch ein wenig, schlummer ein wenig. So wird die Armut dich übereilen wie ein Wegelagerer und mangeln wie ein bewaffneter Mann. Ameisen. Die sind schon lästig, besonders wenn so eine Ameisenstraße durchs Wohnzimmer geht und die lieben Tierchen dann einem das Bein hochkrabbeln oder über die Zehen hinüber und da und dorthin gehen. Es ist, naja. Aber bei Salomo kommen sie gut weg. Das ist kein Schädlingsbefall, wie er das sagt. Da kriegen die Ameisen Beifall. Und Menschen tun an für sich gut daran, sich an Gottes Schöpfung zu orientieren und auch von ihr zu lernen. Denn da ist nichts umsonst. Da ist alles koordiniert. Hier sagt Gott zu den Faulen, die nicht arbeiten wollen, etwas, genau das. Und im Neuen Testament, im 2. Thessalonicher 3,10, schreibt der Apostel ebenfalls in Gottes Namen, als wir bei euch waren, geboten wir euch, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Betonung auf will. Es gibt Menschen, die nicht arbeiten können, ganz einfach, weil sie es nicht können. Da ist es nicht gesagt, da ist die Ameise kein guter Vergleich. Aber bei denen, die es nicht wollen, ja, da ist die Ameise ein Vergleich. Und das, was der Apostel im Neuen Testament schreibt, er soll auch nicht essen, tja, wenn er nicht will, das ist etwas hart. Es ist nicht gesagt zu den Schwachen. Wenn jemand schwach ist, dann soll die Gemeinde ihn tragen. Das schreibt der Apostel auch. Tragt die Schwachen. Die Unordentlichen weist zurecht. Die Kleinmütigen oder Kleingläubigen, die tröstet. Die baut auf. Und die Schwachen, die tragt. Das ist christliche Pflicht. Ja, schön. Die, die nicht arbeiten wollen, sollen bei den Ameisen lernen. Und noch etwas. Wenn Ameisen auch ohne Aufseher fleißig sind, ist das Gottes Wort auch für die, die nur gut arbeiten, wenn irgendein Chef in der Nähe ist. Die Ameisen arbeiten gut, auch wenn sie keinen Aufseher haben. Und die Christen sollen auch gut arbeiten, wenn kein Chef in der Nähe ist. Sie arbeiten ja für Christus. Christen tun das für ihn. Er hat sie erlöst, er hat sie erkauft. Sie sind seine Diener. Und zuerst arbeiten sie für ihn. Dann arbeiten sie für sich selbst und ihre Vertrauten, Anvertrauten, denen sie vertrauen. Das ist ihre Familie. Und dann ist da noch die geistliche Familie. Und tatsächlich, der Heidelberger Katechismus in Frage 103 sagt, wir arbeiten auch für die Gemeinde, auch für Gottes Reich, damit das Evangelium verbreitet werden kann, damit die Gemeinde aufgebaut werden. Also wir arbeiten zuerst für Christus, dann für uns und unsere Anvertrauten, das ist Familie und geistliche Familie, Gemeinde. Und das ist es, ja. Abschluss von Faulsein geht nicht. Ameisen sind gottgegeben fleißig, arbeiten und sorgen nicht nur für sich. Und sie sind damit Vorbild. Und was wir daraus lernen können, nicht nur theoretisch, sondern praktisch, sei im Glauben nicht faul bezüglich dein Reich komme, dein Wille geschehe und dein Name werde geheiligt. Verschlaf das nicht. Die Ameisen, die kriegen hier Beifall. Kriegen wir den auch? Ja, das ging daneben. Ich komme zum dritten Punkt. Und das sind die Verse 16 bis 20. Und der Titel heißt, bei Gott verhasst sein geht gar nicht. Diese sechs Dinge hasst der Herr und das siebte ist ihm ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das sündige Pläne schmiedet, Füße, die eilen, um Böses zu tun, den falschen Zeugen, der freche Lügen redet, und den, der Zank verursacht zwischen Brüdern. Mein Sohn, bewahre die Gebote deines Vaters und verwirf die Weisung deiner Mutter nicht. Das ist es. Und das sind die sieben verhassten Dinge bei Gott. Jetzt natürlich die Frage, Hass, Gott hasst, darf er das denn? Hat er nicht gesagt, wir sollen lieben und ist der nicht der Gott der Liebe? Darf er hassen? Er tut es offensichtlich. Und wir müssen das schon unterscheiden, den Hass. Das ist nicht unbedingt unser Hass. Der Herr Jesus fordert in Lukas 14, 26, und er ist die Liebe in Person, er fordert, wenn jemand zu mir kommt und nicht sein Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und noch dazu sein eigenes Leben hasst, kann er nicht mein Jünger sein, nicht mein Schüler sein. Ja, das ist dann doch etwas stark. Alles, was der Herr Jesus will und sagt, ist gut und in Liebe. Auch das. Und gemeint ist, wenn uns Vertraute davon abhalten wollen, ihm zu folgen, dann sollen wir diese Vertrauten hassen. Und zu diesen Vertrauten gehört, wer gehört da dazu? Die Familie und ich selbst. Ich soll mich selbst hassen, wenn mein Herz mir sagt, nein, tu das nicht, gehorch ihm nicht. Dann hasse dich selbst. Denn das ist dein altes Herz, dein böses, dein verkrümmtes Herz. Das ist nicht das neue Herz, das Gott dir gegeben hat. Hass dich selbst. Ja, das fordert der Herr Jesus. Er fordert hier im Prinzip die ganz normale Selbstverleugnung. Ja, das ist nicht gut. Also Selbstverleugnung. 11 Mal im Neuen Testament ist das tatsächlich von ihm gefordert. Und gemeint ist das alte Ego. Die Welt hat so einen schönen, hässliches Wort dafür, den inneren Schweinehund. Das musst du verleugnen, sonst kannst du nicht mein Jünger sein. Sonst hast du nichts von mir. Aber jetzt schauen wir an, was denn Gott da im Detail hasst. Stolze Augen, sagt er. Stolze Augen, das ist Hochmut. Bin ich hochmütig? Frage, tue ich alles, was Gott sagt, oder weiß ich es besser? Gehorche ich ihm, oder bin ich schlauer? Ja, wenn ich nicht tue, was er sagt, dann weiß ich es offensichtlich besser, dann bin ich hochmütig. Das wird nichts, und Gott hasst das. Er preist die Demütigen, das ist das Gegenteil, die preist er selig in der Bergpredigt. Aber die hier, die Hochmütigen, die hasst er. Falsche Zunge, also das Lügen, das hasst Gott auch. Er liebt die Wahrheit. Und das ist normal. Die Wahrheit ist das Fundament jeder guten Beziehung. Sowohl zwischen Gott und uns, als auch auf unserer Ebene. Und jetzt, er hasst die Lüge. Und die Frage ist, alles klar und wahr zwischen Gott und dir? Oder gibt es da noch etwas klar zu machen oder gut zu machen? 1. Johannes 2,4 sagt, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Das dritte, was Gott hasst, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Das ist das 6. Gebot. Also der Akt ist den anderen schlecht machen und ja, das hasst Gott auch. Er erlöst ja, um aufzubauen, um zu lieben. Das 4., was er hasst, Herzen, die sündige Pläne schmieden. Also sündige Pläne schmieden. Das ist im Normalfall alles, was man plant ohne Gott. Oder was man plant, ohne auf ihn Rücksicht zu nehmen, etwas durchdrückt gegen ihn und seine Gemeinde. Das ist schlecht. Das sind sündige Pläne. Das ist gegen dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Sündig. Das hasst er. Das 5., Füße, die allen Böses zu tun. Hat Gott uns nicht erlöst, damit wir Gutes tun? Damit wir in seinen Geboten gehen? Das, was er vorbereitet hat und uns vor die Füße gelegt hat, um es gut zu machen. Epheser 2,10. Dazu hat er uns erlöst. Und geschaffen. Johannes schreibt im 3. Brief, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, ist von Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Kommt zum 6., was Gott hasst. Falsche Zeugen, die freche Lügen reden. Sie sind bei Gott tatsächlich verhasst. Und das hier ist, was hier gemeint ist, ist mehr als nur Lüge. Es ist der Zeuge. Der Zeuge heißt im Hebräischen, das ist, Sprüche 6 ist hebräisch geschrieben, heißt Ed. Und die Gemeinde heißt Edda, ist dasselbe Wort, nur mit einer Feminin-Endung. Also hier redet er tatsächlich von der Gemeinde. Und wenn der Herr Jesus Christus im Neuen Testament sagt, sie sollen warten, bis der Heilige Geist auf sie gekommen ist, dann werden sie seine Zeugen sein, dann ist auch dieses Wort benutzt. Und das ist ein Problem. Wenn wir Zeugen sind von Jesus Christus, ja, kauft man uns das ab? Ja, dann müssen wir auch nicht nur in der Theorie Christen sein, sondern auch in der Tat, in der Praxis. Falsche Zeugen, die freche Lügen reden. Ja, natürlich, es ist hauptsächlich auch für das Verklagen von anderen Gemeinden. Auch es ist gerichtlich gemeint. Und jetzt kommen wir zum 7., was Gott hasst, ja, was für ihn ein Gräuel ist, etwas Abscheuliches ist, eklig ist, wie man gräulich auch übersetzen kann. Das ist Zwietracht säen. Gemeint ist das innerkirchlich, innergemeindlich. Es ist von Brüdern die Rede. Das ist bezüglich der Gemeinde gemeint. Also im Normalfall ist ja Eintracht in der Gemeinde, denn die Gemeinde ist der Leib Christi. Das Haupt ist im Himmel und organisiert seinen Leib und jedes Glied seines Leibes gut, sodass sie zusammenspielen und miteinander etwas tun. Aber wenn man jetzt hier die Glieder untereinander trennt und Zwietracht sät, dann ist das nicht gut. Und so etwas hasst Gott. Es graut ihm davor. Es ist eklig für ihn. Das ist in der Kirchengeschichte sehr oft der Fall und der Teufel weiß genau, wie man das macht und er tut das auch. Er sät Zwietracht. Und das ist nicht gut. Das kommt in jeder Gemeinde Jesu Christi vor. Das sehen wir im Alten Testament, das sehen wir im Neuen Testament. Das sehen wir, das können wir auch bei uns sehen. Zwietracht. Das ist nicht gut. Und es graust Gott davor. Das heißt nicht, dass man jetzt alle einer Meinung sein müssen über das und das. Das heißt nicht gleichgeschaltet wie Computer oder Maschinen. Nein, die Meinungsvielfalt ist durchaus gegeben und ist auch erwünscht. Nur die Zwietracht, die führt dazu, dass man den anderen abstößt. Dass man nicht mehr gemeinsam etwas tut. Dann ist der Leib Christi in gewissen Punkten handlungsunfähig. Das ist nicht gut. Diese sieben hasst Gott. Tja, und wenn wir unser Herz anschauen, er gibt in Vers 20 als letztes die Anweisung, wie man nicht von ihm gehasst wird, wie es gut wird. Das ist Vers 20 und er sagt, behüte meine Gebote und die Weisung deiner Mutter. Der Vater ist im Himmel. Die Mutter ist auf Erden. Wer ist die Mutter? Die Mutter ist die Gemeinde. Die Gottes Wort hat und seine Sakramente recht verwaltet und seine Ordnung aufrechterhält. Das ist sie. Ja, gut, das ist jetzt so schön. Das ist einfach. Es ist wirklich einfach, von Gott geliebt zu werden und nicht gehasst zu werden. Tu's. Ich habe einmal einen Eheberatungskurs besucht. Also nicht, dass ich selbst daran teilgenommen habe, sondern ich wollte da wissen, wie das geht. Männer brauchen sowas nicht, glauben sie jedenfalls. Und da hat der Referent gesagt, jetzt macht das so, ihr schreibt auf ein Blatt Papier, was ihr an eurem Partner liebt und was ihr hasst. Und da tauscht sie aus. Das ist das, was Gott hier tut. Er sagt, was er hasst. Und er sagt auch, was er liebt. Und wenn wir daran denken, ja, jetzt Gott, also, was lieben wir bei Gott? Okay, dass er heilig ist? Ja, lieben wir. Dass er gut ist? Naja, das sehen wir nicht immer. Darum geben wir ihm ein Naja. Dass er gerecht ist und darum straft, die Unrecht tun. Da könnten wir ja selbst drunter fallen. Wir geben ihm wieder ein Naja. Dass er Liebe ist. Ja. Nein. Jein vielleicht. Jein. Wir geben ihm ein Jein. Ja, eigentlich müsste Gott alle hassen, die nicht recht tun. Den einzigen, den er zu Recht geliebt hat und es auch gesagt hat. Das ist sein Sohn. Das war sein Sohn. Der hat alle seine Weisungen gehalten. Der war voller Liebe. Nie gehässig. Obwohl er doch gehasst hat. Er hat die Sünde gehasst und sie nicht getan. Er war gut und Gott hat ihn geliebt. Allerdings hat Gott ihn auch gehasst. Jedenfalls interpretiert das die Kirchenleitung so, als er am Kreuz hängt, in Matthäus 27, 43. Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht helfen. Ja, da muss ihn Gott hassen. Ja, er muss ihn sogar verfluchen. Das ist das, was Paulus schreibt in Galater 3, 13. Er hat ihn sogar verflucht. Ja, natürlich. Warum hat er ihn verflucht? Ja, das steht ja an der Wand. Darum. Da steht in Jesaja 53, er war durchbohrt wegen unseren Vergehen, zerschlagen wegen unseren Sünden. Und die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben mit Gott. Darum. Er hat ihn gehasst wegen unseren Sünden, als sie auf ihm lagen. Damit er uns nicht hassen muss, damit er die Seinen nicht hassen muss, damit er seine Kinder nicht hassen muss, die nicht recht tun. Aber ja, das mit dem Nicht-Recht-Tun der Kinder, naja, die Erlösung geht so, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm, damit wir seine Gerechtigkeit sind. Und das heißt jetzt nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Das heißt, dass wir ihm nachfolgen. Ich habe im ersten Punkt gefragt, wer würde für uns bürgen, wenn er unser Herz kennen würde? Ja, der Herr Jesus ist für die Seinen zum Bürgen geworden, hat die Schuld seiner Braut auf sich genommen, übernommen und sie bezahlt. Er ist in ihre Schuldenfalle getappt. Freiwillig, in vollem Bewusstsein, was das für ihn bedeutet. In voller Erkenntnis, was in unserem Herzen steckt. Und da steckt nichts Gutes drin. Allerdings bürgt er nicht nur bei Gott für mich, sondern er tut noch etwas dazu. Für völlig betrügerische Herzen, und das sind die Herzen, da kann er nicht bürgen. Aber er gibt ein neues Herz. Er reinigt das Herz, gibt ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Wollen und Tun. Ezekiel 36, 25 bis 27. Ein neues Wollen und Tun. Reinigung, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen und sie halt auch lassen. Ein neues Herz, das nach seinem Willen handelt und plant. Ja, für die kann er gut bürgen. Denn sie folgen ihm ja dankbar. Und das ist gut für sie. Amen.